ARD.
Eltern ohne Filter. Elternleben, wie es wirklich ist.
Hallöchen bei Eltern ohne Filter. Heute mit mir, Elisabeth. Kurz Steckbrief: Mama von zwei Jungs, verheiratet, lebe in Erfurt, arbeite gern und bin ein bisschen quasselig und schnell manchmal. In dieser Folge treffe ich Frieda Levin, der ich schon jahrelang auf Insta folge, weil ich ihre detailverliebten, quatschigen Mama-Reels wirklich feier. Und wie cool ist das? Frieda hat uns gefragt, ob wir eine gemeinsame Folge machen wollen. Und natürlich wollen wir. Denn Frieda ist witzig und offen und wir quasseln zum Beispiel über Pizza-Partys im Bett und peinlich tanzende TikTok-Eltern. Aber Frieda hat auch eine andere Seite. Wir reden über ihre traumatischen Geburtserlebnisse und wie sie verarbeitet hat. Eine ganz schön heftige Geschichte, die mich wirklich gepackt hat. Deshalb geht bitte noch mal kurz in euch, ob ihr diese Folge heute wirklich schafft. Vielleicht könnt ihr sie ja auch mit jemandem zusammen hören.
Also ich meinte, Frau Levin, wir müssen jetzt entbinden. Uns bleibt keine Zeit. Und dann weiß ich noch, wie ich zu Benny, meinem Mann, immer nur wieder sagte, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich hatte wirklich gigantische Angst.
Ich treffe Frieda in Erfurt. Voll praktisch, weil da wohne ich ja. Zu unserem Gespräch bin ich satte 3 Minuten hingelaufen. Denn Frieda ist auf Tour mit ihrem Comedy-Programm Millennial Moody und macht eben auch einen Stopp in Erfurt. Wir starten also ganz entspannt in ihrem Hotelzimmer in unser Gespräch, während ich die Mikrofone aufbaue. Ich gebe Frieda für ihr Mikro einen Popschutz. Ja, der heißt wirklich so. Und schon biegen unsere Gehirne irgendwie ab, so wie bei 14-Jährigen.
Wer sagt heute bitte noch zu Geschlechtsverkehr poppen?
Naja, alte Leute.
Ja, poppen oder bumsen. Ja. Aber das ist
aber Bumsen ist richtig eklig.
Aber ich finde es ehrlich eklig, gesagt oder?
Lustig, Bumsen zu sagen.
Ja, aber so Bumsen, Alter, da denke ich mir so, aber ist auch irgendwie too slow, so in meiner Vorstellung. Also ja. Bumsen finde ich irgendwie zu so, keine Ahnung, macht er noch den Helikopter so, weißt
wow.
du? Das ist so
ehrlich?
Bumsen.
Nee. Bumsen ist so ein bisschen schwitzig.
Ja, schwitzig, safe schwitzig.
Ja.
Du, was sagst du?
Kommt auf die Situation an. Wenn ich jetzt fragen würde, hast du Bock zu... Warte, was würde ich dann
sagen? Was würdest du sagen?
Fragt man das überhaupt so? Nee, wahrscheinlich mache ich das nicht. Also ich würde sagen, da hatten wir Sex. So.
Ja.
Oder da...
Ja, weil hast du Bock zu?
Aber
hast
rum?
Du Bock?
Nein, das macht man
wie
nicht.
Wie lange
ne?
bist du mit deinem Mann verheiratet?
Immer
so,
schon.
Kommt auch einfach nicht so um die Ecke und sagt, nee. Ey, hast du eigentlich Bock zu ficken? Na. Zu vögeln?
Nee, das sage ich auch nicht.
Auch nicht, oder?
Das ist zu doll.
GV irgendwie. Vielleicht? Hast du Bock auf GV?
Also.
Aber wenn ich drüber rede, dann
meistens sagen wir nur, ja,
GV, wenn ich drüber rede, meine Freundin, dann hatten wir ja, GV, miteinander geschlafen, klingt irgendwie auch ein bisschen
das
steil.
Das ist so alt, finde ich.
Miteinander.
Ich sage das ja manchmal, aber...
Ja.
Wir haben uns geliebt.
Wir haben
es gemacht, wahrscheinlich sage ich
wir haben es
so.
Gemacht?
Und wollen wir es morgen machen?
Oh.
Ja, ich
glaube,
ich sage das so.
Sorry. Lustig. Liebe ich, kommt das mit in den Podcast? Muss rein.
Weiß ich noch nicht.
Ja, das finde ich
warte, da müssen wir jetzt aber eine gute Überleitung finden zu.
Ja.
Hey,
naja.
Und dann habt ihr es gemacht und dann hattet
ihr. Und dann hatten wir ein Kind.
Ja, gut. Da haben Frieda und ich uns vielleicht ein bisschen verzettelt und sind nicht früh genug wieder abgebogen, aber keine Angst, wir können natürlich auch ernsthaft. Frieda erzählt mir nämlich dann von der Idee, die sie ihrem Freund, heute Mann Benny, präsentiert. Wollen wir nicht ein Kind machen? Sie erzählt mir auch von viel GV rund um den Eisprung und dass sie auch tatsächlich schon beim 2. Zyklus schwanger wird. Das war vor 5 Jahren und Frieda damals 32 Jahre alt. Aber schwanger sein ist dann nicht gerade ihre Lieblingsbeschäftigung.
Ich fand das überhaupt nicht geil.
Ja.
Ich hatte so viele Erscheinungen und war jetzt überhaupt, ich hatte null Glow. Und
es war, ja,
ich hatte überall Haare, die sind auch übrigens an vielen Körperstellen nicht mehr weggegangen. Es ist wie so umgedrehtes Tapezieren, wenn ich beim Waxing bin. Die ackert sich
Oha.
Da ein ab, Alter. Das hatte ich vor der Geburt nicht, vor der Schwangerschaft. Auch so was mit meinen Füßen passiert ist und so. Diese
du hattest so riesige Füße?
Ich hatte gigantische Füße und ich habe auch Plattfüße dadurch bekommen, weil sich der Gang so verändert hat.
Hast du dir deine Schuhe auch nicht mehr?
Nee, die sind eine halbe Stunde,
Stunde größer.
Genau, die sind eine halbe Größe größer geworden. Also es hat sich alles verändert. Ja, deswegen, ich fand Schwangerschaft auch nicht so geil. Es gibt ja so Menschen, die, und das finde ich auch total beneidenswert, die sagen, das war für die eine wundervolle Zeit. Meine Mutter ist auch so jemand, aber ich glaube, die hat auch eine fantastische Verdrängungstaktik. Gibt ja auch wunderschöne Seiten da dran, aber der Aufwachmoment irgendwie, was ich für eine, ich war eine behäbige, Und auch letztlich Kranke, weil, Schwangere, weil ich hatte eine unentdeckte Präeklampsie, aber ich war behäbig, mir ging es schlecht, ich musste arbeiten, das war sau anstrengend, ich wollte die ganze Zeit kotzen und trotzdem essen und also, weißt du, es war halt all the feels. Und das war saumäßig anstrengend. Das war sau anstrengend. Aber auch,
hast du das zugegeben vor anderen?
Ja, was ich nicht so gut zugeben konnte vor mir, war, dass ich nicht mehr so leistungsfähig bin, weil ich bin ein extrem leistungsorientierter Mensch, ist auch nicht so geil. Und das ist etwas, was mir mit in der Familie mitgegeben wurde, so ist leistungsfähig, so Fleiß und dies, das. Und das ist nicht so unbedingt in der Form möglich gewesen, weil ich halt sehr viel müder war. Und dann meinte eine Kollegin zu mir, und das fand ich sehr schön, sie sagte auf Englisch, sagte sie, building a human is hard labor. Mhm. Und das fand ich total smart, weil Labor im Englischen bedeutet auch wirklich harte Arbeit, also richtig dran ackern. Und es stimmt einfach.
Es ist ja körperliche Arbeit.
Mann!
Ganz offensichtlich.
Im wahrhaftigsten Sinne.
Ja.
Und so ein Kind da drin, so alles, es ist ja eine krasse Energie, die darauf aufgebracht wird. Kein Wunder, dass wir ständig fertig sind und schwitzen und schwer ist und wehtut und so.
Aber es ist auch so gelernt, dass man einfach weiterschrubbt. Ne? Man ist schon die coolere Mom. Wenn man so einfach, ist mir doch egal.
Ja. Das ist zum Beispiel auch so, Kate Middleton war ja auch so eine Person, die stand dann ja auch irgendwie kurz nach der Geburt mit so fluffigen Haaren und weißt du, so, solche Sachen wurden uns ja irgendwie mitgegeben. Deswegen, ich glaube schon, das entwickelt sich mittlerweile in eine bessere Richtung, aber wir sind immer noch krass sozialisiert mit diesem Gedanken. Und das der Aufwachmoment tut halt dann ein bisschen weh, wenn man feststellt, dass es alles gar nicht so unbedingt ablaufen muss und die Haut gar nicht glowt.
Nicht unbedingt, ja, genau. Und man kann ja manche Sachen schaffen, obwohl sie eigentlich, also man kann trotzdem weiterarbeiten. Aber es ist halt unglaublich kräftezehrend. Also ich habe mich da auch so durchgepusht. Mhm. Egal, ich ziehe jetzt durch. Yeah. Abends Todeskopfschmerzen, kann gar nichts mehr. Also man kann so ganz viel von diesem Bild ja aufrechterhalten.
Yeah.
Das ist das Schlimme, ne?
Mhm.
Und vielleicht tragen wir auch selber dazu bei oder haben dazu beigetragen, dass das so aufrechterhalten wird. Krass, was sie alles schafft.
Ja,
guck mal, sie ist 30 Kilo schwerer geworden und trotzdem kann sie noch.
Hast du auch so viel zugenommen in der Schwangerschaft?
Nee, nicht ganz so viel. Ich habe es aber bei dir gelesen, dass 30
waren. 33 Kilo.
33 ist schon much. Aber schon es war viel. Einfach viel Wasser, gell?
Ja, es war sau viel Wasser. Mhm. Ja, ja. Aber das ist nicht sofort weggegangen nach der Geburt. Und eigentlich bin ich da noch mal ein bisschen mehr so in den Füßen und Beinen aufgefallen. Meine Güte, meine Füße, Leute, das war echt wild. Ich hatte meine Birkenstocks dann auf dem letzten Loch und die haben noch,
gequetscht.
So gequetscht.
Vor meinem Treffen mit Frieda hatte ich mir ihr Buch mal reingezogen. Mom Life Balance erzählt von ihrer Schwangerschaft und der Geburt ihrer Tochter und eben auch von Friedas Präeklampsie. Das bedeutet so viel wie erhöhter Blutdruck zusammen mit verschiedenen möglichen Begleiterscheinungen wie Organschäden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ziemlich fiese Erkrankung also. Bei Frieda wurde sie allerdings nicht entdeckt, hat dann aber zu vielen ihrer Schwangerschaftsbeschwerden geführt und wurde am Ende für sie und ihr Baby noch richtig gefährlich. Keine Sorge, das hier ist kein Medizin-Podcast, deshalb gehen wir hier nicht weiter ins Detail. Aber was diese Präeklampsie mit Frieda gemacht hat, hat mich schon interessiert. So, und jetzt kommt eben der Teil, an dem ihr nochmal in euch gehen solltet, ob ihr euch wirklich mit traumatischen Geburtserfahrungen beschäftigen wollt. Wer das heute nicht packt, der skippt jetzt einfach die nächsten 5 Minuten und ist safe. Die Geburt von Friedas Tochter startet nämlich 7 Wochen vor dem Geburtstermin mit einer abgerissenen Plazenta, Blutungen und einer Fahrt ins Krankenhaus.
Das hat mir saumäßig Angst damals gemacht. Das war wirklich eine Wahnsinnserfahrung, weil ich dachte, eine von uns stirbt. Meine Tochter oder ich, eine von uns wird jetzt hier sterben. Im Krankenhaus selber waren die wahnsinnig routiniert und super gelassen. Aber das ist irre, wenn man, wir haben im Ultraschall gesehen, dass ich schlimm Blut im Bauch habe. Das konnte sogar ich sehen. Und dann ging es alles so wahnsinnig schnell. So ein Notkaiserschnitt, das ist eine Sache von Minuten. Also wir mussten dann aus dem Ultraschallraum raus. Und da war wirklich so eine Entourage von KrankenhausmitarbeiterInnen um mich herum. Und mein Mann, es war Corona, der durfte nicht bei den ganzen Behandlungen bei mir sein. Der war in so einem Wartezimmer. Und die haben schon angefangen, mich zu kleiden, während ich zu ihm sagte, Benny, es muss jetzt entbunden werden. Und ich habe selber nicht verstanden, warum entbunden werden muss. Also mir war schon klar, das Blut ist schlimm, das gehört hier nicht hin. Aber das zu realisieren in dem Moment, dass wir jetzt das Kind holen müssen, knapp 7 Wochen zu früh, 6,5, das kam nicht bei mir an. Und es fehlte letztlich auch die Zeit, dass sie mir wirklich genau erklären, warum. Weil wenn die Plazenta sich ablöst, dann wird das Kind nicht versorgt, dann stirbt es im Bauch. So. Und die Oberärztin, die war ganz toll, Frau Dr. Daud, ich liebe diese Frau über alles, weil sie hat uns letztlich das Leben gerettet. Die war sehr ruhig, sehr cool, aber sie meinte, Frau Levin, wir müssen jetzt entbinden, uns bleibt keine Zeit. Und dann weiß ich noch, wie ich zu Benny, meinem Mann, immer nur wieder sagte, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich hatte wirklich gigantische Angst. Ja. Und die Person, nach der ich mich auch am allermeisten gesehnt hatte, war meine Mama. Ich wollte also dieses Urgefühl irgendwie zu seiner eigenen Mutter wieder zu wollen. Das war schon enorm. Und dann wird man auf dem OP-Tisch, das ist wirklich alles eine Sache von Minuten, gehst du auf den OP-Tisch. Mir wurde wirklich Desinfektionsmittel über den Bauch geschüttet, eine Maske aufgesetzt. Ich war innerhalb von Sekunden weg. Die Anästhesistin hat sich noch vorgestellt, aber den Namen habe ich leider vergessen. Und dann wird man aufgemacht. Und dann wird das Kind geholt. Und es ist, ich war einfach weg. Und ich weiß noch, wie ich ins Licht blickte, in dieses OP-Licht. Und die ganze, oh Gott, sagte es. Weil es war wirklich, es ist so eine krasse Erfahrung gewesen. Ja. Das hat mich total mitgenommen. Das Ding ist nur, ich hatte am Anfang gar nicht gecheckt, wie sehr mich das mitgenommen hat. Mhm. Weil es hat erst später, hat diese traumatische Erfahrung, jetzt schniefe ich hier gerade ein bisschen rum, Entschuldigung.
Das ist okay.
Erst später hat die reingekickt, so, ja. Weil man sehr schnell in Funktioniermodus geht.
Ja.
Klar, machst du auch fürs Kind, ist ja klar. Und auch für dich selber und für alle anderen um dich herum. Aber später kriegst du dann die Quittung. Und die kam.
Im Laufe der Jahre habe ich als Freundin, Kollegin, Frau und auch Reporterin natürlich schon viele Geburtsgeschichten gehört. Aber noch nie eine, bei der so viel Angst mitschwingt. Und die der Person noch 4 Jahre danach die Tränen in die Augen treibt. Was für eine Riesenscheiße ist das, die Frieda da passiert ist. Der Moment, als sie von ihrer Mama spricht, also ihrem Bedürfnis, zu Mama zu gehen, die sie beschützen kann, den fühle ich total mit. Wie stark müssen Angst und Hilflosigkeit sein, sodass eine erwachsene, starke Frau sich plötzlich wieder so fühlt? Todesangst. Hatte ich noch nie, Frieda aber eben leider schon. Und dann hat sie ja gar keine Zeit, das alles nochmal zu überdenken, aufzuarbeiten, denn sie hat jetzt eine Tochter. Sie und ihre Tochter müssen medizinisch überwacht werden im Krankenhaus, Frieda ist Mama, klar, und dann rutscht man eben in den Funktioniermodus. Muss ja.
Wann hast du das gemerkt? Ist es nicht fertig, das Thema?
In den ersten Monaten hat sich das noch gar nicht bemerkbar gemacht, sondern erst als es auch so ein bisschen ruhiger wurde in unserem täglichen Alltag um das Kind herum. Was habe ich gemerkt? Also ich glaube, ein Schlüsselmoment war, da haben Benny und ich angefangen, The Last of Us zu gucken. Mhm. Das ist eine Serie, die sehr erfolgreich war mit Pedro Pascal.
Ich habe sie
letztlich auch nie geguckt, weil die Anfangsszene, und damit Spoiler auch nie, ich auch nicht, geht darum, dass er seine Tochter verliert. Mhm. Und das war so absurd, was diese Situation in mir ausgelöst hat. Ich habe Benny angeschrien, er soll es ausmachen. Mhm. Ich habe mir die Ohren zugehalten und super laut geweint. Also ich hatte eine krass emotionale Reaktion, die über so das empathische Rezipieren einer Serie hinweggeht. Und da waren wir auch beide super erschrocken. Danach bin ich auch so,
was ist eigentlich gerade passiert? Ja.
Ja, ganz süß. Es ist sowieso immer ganz süß, weil der ganz aufgeregt wird. Weil so wusste gar nicht, was er machen soll. Und so hin und her hat die Fernbedienung nicht gefunden. Wurde alles immer schlimmer. Da habe ich verstanden, ich meinte dann auch zu Benny, ich glaube, ich brauche Hilfe. Und das, bis ich dann mir aber auch tatsächlich Hilfe gesucht habe, das hat noch mal ein bisschen gedauert. Ich hatte so Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ich habe kein Vollbild, Gott sei Dank, also auch keine Angststörung, solche Sachen. Mhm. Aber ich hatte so Flashbacks, vor allem wenn der Geist zur Ruhe kam. Beim Einschlafen, genau, hatte ich wirklich so Flashbacks zum OP-Tisch, die mich dann immer wieder aufgeweckt haben. Ich hatte so intrusive thoughts, wenn ich das Kind auf dem Arm halte, ich glaube, das kennen aber viele Eltern nur,
es fällt runter.
Ja. Und das hatte ich in der Fülle, ich konnte manchmal gar nicht den Moment so richtig genießen, weil es immer wieder so ein dunkler Gedanke, der sich darum gedreht hat, dass mein Kind stirbt oder ich. Und ich hatte auch, und das war auch sehr seltsam, wenn ich geträumt habe, hatte ich eine egale Haltung gegenüber meinem eigenen Ableben, dass Hauptsache nur meine Tochter überlebt. So. Und das sind einfach dunkle Gedanken, die ich hatte, die auch neu waren für mich. Und da war dann irgendwie für mich klar, jetzt brauche ich Hilfe. Und was dann wirklich den größten Anschluss gegeben hat, war der Entschluss, dass ich darüber schreibe, weil mit dem Entschluss darüber zu schreiben, habe ich dann auch beschlossen, endlich in eine Traumatherapie zu gehen. Das habe ich gemacht und dann ging das so ein bisschen Hand in Hand. Und dann später habe ich das auch erst an den Verlag geschickt. Ich hatte erst einfach so geschrieben. So.
Aber das heißt, bevor du in der Therapie warst und vielleicht auch bevor du angefangen hast zu schreiben, mit wem konntest du denn reden darüber? Oder
ja, nicht so wirklich. Also ich habe einen wunderbaren Kreis an mir nahestehenden Personen, denen ich das alles kompletto erzählen hätte können. Mhm. Aber ich war sehr schamdominiert eigentlich in der Zeit, also schamgetrieben. Und das ist halt auch etwas, was ich erst später aufblättern konnte. Ich habe mich geschämt.
Wofür denn?
Ich dachte, und also ich habe mich schuldig gefühlt und dadurch kam die Scham. Das, was ich lange dachte oder beziehungsweise was ich, glaube ich, versucht habe, in meinem Kopf zusammenzustricken, ist, das wäre alles nicht passiert, wenn ich mich beispielsweise nicht so in der Schwangerschaft überarbeitet hätte, wenn ich mehr auf meinen Körper gehört hätte. Mhm. Schuld ist eigentlich nur, das habe ich in der Therapie gelernt, ein rückwärtsgerichteter Versuch, wieder Kontrolle zu erlangen über etwas, was außerhalb meiner Kontrolle lag. Und damit kam ich nicht klar. Ich kam nicht damit klar als alter Controlletti, dass diese Situation so oder so passiert wäre. Das war einfach, das war höhere Gewalt, Schicksal, you name it. Ja. Aber ich hätte mich noch so sehr pflegen können in der Schwangerschaft oder mich ausruhen können oder whatever. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Es wäre dennoch passiert. Ich habe halt die Schuld bei mir gesucht, ganz lange. Und deswegen konnte ich nicht so gut darüber sprechen, beziehungsweise habe meine FreundInnen und auch meinen Partner nicht in aller Gänze an meinem Innenleben teilhaben lassen, weil mir das auch wie eine Schwäche erschien dann noch, weil uns ging es ja jetzt gut, weil das war tatsächlich etwas, was auch vor allem von der älteren Generation einem oft gesagt wurde, wenn ich mal versucht habe, so ein bisschen darüber zu sprechen, dann wurde häufig schnell gesagt, aber heute geht es euch doch gut. Und ich glaube, das
auch als Schutz für sie selber wahrscheinlich.
Auch als Schutz für sie selber, genau. Ja. Und ich glaube, das versuchen Menschen ganz häufig. Das ist auch keine Empathielosigkeit, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein gelerntes Verhalten. Man versucht ganz schnell dann den Blick aufs Positive zu wenden, wie so ein Trostpflaster. Als täte das gut, aber es tut nicht gut, weil man fühlt sich eigentlich eher so ein bisschen mundtot gemacht in dem Moment, wenn dann schnell gesagt wird, aber jetzt geht's dir auch gut. Ich verstehe den Impuls, ich verstehe das, aber für mich fühlte sich das eher so an, als würde ich nicht gehört werden wollen. Und deswegen plädiere ich auch heute eher dafür, dass wenn eine Freundin oder ein Freund eine schwierige Phase hat oder beispielsweise ungewollt kinderlos ist oder einfach so fürchterlich ungerechte Dinge manchmal passieren im Leben, dass man das gemeinsam aushält und einfach nur anerkennt, das ist eine riesige Scheiße.
So, wieder eine gute und leider trotzdem immer noch schwierige Regel aufgestellt. Ich verstehe da Frieda total. Menschen beistehen, indem man mitleidet und nicht krampfhaft versucht, den Blick auf das Positive zu lenken. Das klingt eigentlich erstmal machbar. Wie waren denn eure Geburtsgeschichten so? Eher Richtung Frieda oder eher Richtung Elisabeth? Also todesanstrengend, aber nur wenig beängstigend. Oder nochmal ganz anders. Ist ja schon für die meisten, fast egal wie es verlaufen ist, eine der krassesten Erfahrungen des Lebens. Ich würde mich riesig freuen, eure Erfahrungen auf Eltern ohne Filter bei Instagram kennenzulernen. So, die Geburt von Friedas Tochter ist ja nun schon einiges her. Da wäre es ja absurd, wenn wir nur über Geburt sprechen würden. Immerhin ist sie ja schon actionreiche 4 Jahre lang Mama.
Millennial-Mutti. Ja. Erstmal, bist du eine Mutti?
Naja, also eine coole Mutti halt, oder? Muttis sind ja jetzt, ich finde, die lustigste Mutti im Internet beispielsweise ist doch mittlerweile, kann man doch so lässig daher sagen, so reclaiming den Begriff Mutti.
Ja, ne? Weil eigentlich ist es erstmal für mich, früher hätte ich gesagt, auf keinen Fall werde ich jemals eine Mutti.
100%, aber ich finde schon, dass wir den Begriff so ein bisschen oder neu interpretieren können.
Okay.
So. Und tatsächlich, also darum geht es auch in meinem Programm von meiner eigenen Comedy-Show, die heißt Millennial Mutti und die nächste Tour ist im Oktober, geht's los, wollte ich nur mal noch mal ganz kurz sagen. Da geht es nämlich auch darum, wie ich einerseits halt überhaupt nicht erwachsen bin und mir gar nicht manchmal zutraue, dass ich eigentlich diese krasse Verantwortungsrolle einnehme als Mutter. Und gleichermaßen bin ich manchmal eine richtige Mutti. Na, aber ich bin eine richtige Apfelschnitzen-Mutti. Ich habe hart gekochte Eier und das habe ich auch voll unironisch, voll oft beim Reisen dabei. So, und all diese Dinge mache ich. Ich schlage die Betten auf und also ich habe auch richtig Bock manchmal, diese Mutti zu sein. So, ja, volle Kanone. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich, keine Ahnung, einen Kessen-Kurzhaarschnitt habe und jetzt über andere Frauen die ganze Zeit lästere, so was man sonst so von Muddis irgendwie dachte oder so, die so eine Hausschürze tragen oder nur Pantoffeln oder
übervorsorglich,
so.
Fürsorglich finde ich, das ist es.
Das so stimmt.
Übervorsorglich.
Soll ich dir noch, nee, du, dir ist bestimmt kalt, soll ich
stimmt.
noch,
stimmt.
Du hast doch Hunger, komm, isst das jetzt. Nee, isst das doch nochmal.
Das ist für mich eine Muddi auch.
Okay, stimmt, auch geil. Also fürsorglich bin ich auf jeden Fall sau gerne. Und ich finde auch, bin auch manchmal überrascht über meine eigene gelebte Spießigkeit, also so wenn ich auf an einem Chibo vorbeigehe, sag ich dir aber ganz ehrlich, da bleibe ich auch gut und gerne mal. Da gehe ich nicht mehr vorbei. Ja. Da lusche ich mal rein und frage mich, brauche ich diese Kiwi-to-go-Box? Vielleicht brauche ich sie.
Ja.
Weißt du so, das sind schon so Dinge, die sind erst gekommen, seit ich Mutter bin.
Was bist du eigentlich für eine Mutter?
Was bin ich für eine Mutter? Ich bin kein gelassener Mensch, aber mit meiner Tochter bin ich, wenn überhaupt, am gelassensten. Da bin ich schon ziemlich stolz drauf. Sie bringt schon die besten Seiten in mir hervor. Auch ich snappe mehr krass, so wie alle anderen Eltern, glaube ich, zwischendurch auch.
Natürlich, snappen im Sinne von snappen, krasse also, Gefühle kommen dann plötzlich.
Ja, also manchmal, wenn sie es ausreizt oder wenn wir in Stress sind, Hektik sind oder sowas, dann passiert mit, ich bin jetzt nicht die ganze Zeit nur gut drauf und geduldig, auf gar keinen Fall. Es gibt auch Situationen, wo ich kläglich gescheitert bin.
Ja.
Und dann halt irgendwie, weiß ich nicht, gesagt, jetzt ist aber mal gut. Oder also wirklich so diesen Move, so weißt du.
Und kommen dann auch die Vokabeln raus,
so.
Genau. Ja.
Weißt du, sowas halt, wo man halt auch so dachte, was für ein Boomer-Move, aber passiert mir halt auch.
Ja.
Passiert uns allen, aber ich glaube, ich bin eine lustige Mutter. Wir machen halt super viel Quatsch. Und mein Mann und ich machen auch super viel Quatsch vor ihr. Gestern haben wir Pasta-Party gemacht. Das ist dann auch so etwas. Wir machen manchmal Pizza-Party, manchmal Pasta-Party.
Nur ihr drei dann?
Ja, das bedeutet, dass wir halt im Bett essen.
Was?
Und dabei gucken wir Janusz oder so. Ja, Mann. Ey, aber ist richtig geil. Ist richtig geil. Und Janosch übrigens ist auch der Shit. Ich kann's, also
das kenne ich gar nicht.
Oh mein Gott, kennst du die Janosch-Filme nicht? Also Filme, die gehen so 25 Minuten.
Also Janosch, so hier mit Ente und Tiger.
Na klar.
Und so. Ja, doch, das
die gehen so 25 Minuten. Da gibt es auch noch ganz viele andere Geschichten, gar nicht mit Bär und Tiger sind, sondern auch noch andere. Und die sind alle so super langsam erzählt.
Ja.
Ganz, ganz sweet.
Ja.
Sind nicht so überreizender Bullshit.
Ja.
Und sind auch ein bisschen lustig. Auch für die Erwachsenen. Es gibt so einen, der heißt Hasenkinder sind nicht dumm. Und der Fuchs, der redet immer so, komm nur mal her. Und es ist so witzig. Und Benni und ich lachen uns schief. Wirklich richtig toll. Genau, und gestern haben wir Pasta-Party gemacht und Benni und ich sind dann so auf unsere Tochter losgetanzt, haben so Quatsch getanzt. Dann meinte ich so zu ihm, Alter, die wird sich irgendwann, wenn die älter ist, dann werden wir richtig, richtig peinliche Eltern für sie. Richtig
das peinlich. Das werdet ihr aber so oder so.
Wenn
aber
so oder so, genau.
Ihr seid aber vielleicht nochmal extremer,
So, wir machen sehr viel Quatsch, also richtig so Quitsch-Quatsch. Aber dann dachte ich auch wieder, wenn sie dann wieder so 23 oder sowas ist, dann sind wir vielleicht wieder coole Eltern, weißt du?
Ja.
Das kommt dann wieder zurück.
Also von solchen Eltern sehe ich TikToks. Ehrlich gesagt.
Stimmt.
Ne? Wo dann
stimmt, was
wird, alle fragen sich, warum mir alles scheißegal ist. Ja, guck mal, das sind meine Eltern. Das bist du, Frieda.
Oh mein Gott, wir werden so TikTok-Eltern. Doch, da sehe ich mich, ja. So eine Mutter bin ich. Ich glaube, das beherrsche ich ganz gut, einfach so Quitsch-Quatsch zu machen, den lieben langen Tag. Aber ich bin nicht so eine Mutter, die überall mit ihr, also die jede Aktion und Veranstaltung mitmacht. Ich bin saugerne mit ihr auch einfach zu Hause oder halt auf dem Spielplatz um die Ecke und bei uns im Kiez. Und wir haben glücklicherweise jetzt auch eine sehr nette Familie bei uns im Haus, die einen Sohn haben, der nur ein bisschen jünger ist. Also manchmal hängen wir auch einfach nur mit denen rum.
Das ist so geil.
Und das ist dann irgendwie so unser Nachmittagsprogramm.
Ja.
So, aber...
Aber kurz gesagt, ist das jetzt schlimm,
nee,
wenn man das...
Nein, ist überhaupt nicht schlimm. Ich bin aber auch einfach, ich bin auch saugern mit ihr alleine.
Ja.
Also ich bin sogar wirklich saugerne nur mit ihr, ohne meinen Mann, weil wir dann auf einer ganz anderen Art und Weise viben.
Ja?
Ja. Also dann chillen wir einfach komplett vor uns her so. Das ist richtig krass.
Aber wie geht denn chillen mit einer Vierjährigen?
Ja, also wir denken so, also wir sind schon zusammen, aber wir denken so dann, wir machen dann mal dann ein bisschen und dann gucken wir uns Wimmelbücher an. Es gibt halt keine Widerworte dann. Wirklich kein Scheiß. Mhm. Es gibt keine Widerworte, wenn mein Mann nicht da ist. So. Ich hoffe, er hört das nicht. Ich liebe dich über alles. Benni, du bist so ein wichtiger Bestandteil unserer Familie. Aber irgendwie, also ich...
Also entstehen dann keine Konflikte?
Fast gar nicht. Nee, ja. Fast gar nicht. Also ich sag sie mal irgendwie, sie will jetzt nicht Zähne putzen, völliger Blödsinn, warum sollte sie keine Zähne putzen wollen? Kommt gar nicht in Frage. Aber wir viben schon krass, wenn wir zu zweit sind. So. Wir sind uns aber auch sauähnlich, wirklich.
Also ihr macht die gleichen Sachen gerne und ihr verhaltet euch ähnlich.
Ja, okay. Ja. Es wird noch richtig clashen, wenn die ein Teenager wird. Oh mein Gott, sie wird sich so krass an mir abarbeiten.
Sie muss sich dann lösen.
Ja, und sie wird mich verstrengt hassen, weil zu ähnlich dies, das. Oh mein Gott, Leute. Treffen wir uns dann wieder und dann erzähle ich euch, wie es da läuft.
Na, das ist doch ein Deal. Ich würde dann beim nächsten Mal auch den Weg nach Berlin zu Frieda auf mich nehmen. Denn, ich hoffe, ich trete dir damit nicht zu nahe, Frieda, Quasselstrippen muss man eben auch mal quasseln lassen. Das Gespräch mit Frieda war ein ganz schönes Auf und Ab der Gefühle. Ich habe selten so gelacht in der Folge. Und trotzdem hat mir Friedas Sehnsucht nach ihrer Mama kurz vor dem Notkaiserschnitt auch die Tränen in die Augen getrieben. Ich bin sehr beeindruckt von Friedas riesiger Begeisterung für ihre Tochter, von der engen Bindung, die die beiden scheinbar haben. Das klingt so unglaublich nah. Und wie krass stolz kann Frieda bitte auf die Aufarbeitung dieser Geburtsscheiße sein. Und fast aus Versehen ist ja auch noch ein Buch rausgekommen, das wirklich Spaß macht zu lesen, obwohl es um die schwersten Momente ihres Lebens geht. Ich bin geflasht. Aber ich gebe auch zu, nach unserem Gespräch musste ich erstmal kurz chillen. Denn Frieda hat wirklich eine krasse Power, die ist schnell und wendig und da musste ich mich einfach kurz erholen danach. Falls ihr Feedback zu dieser Folge hier loswerden möchtet, dann könnt ihr das gerne auf Instagram machen oder per Mail an elternohnefilter@bayern2.de. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Danke an Frieda für deine Geduld. Ich hatte so viele Fragen. Danke an euch, die ihr bis jetzt zugehört habt. Danke an Marlene Mengi und Anne Hemmes, die die Gästerecherche gemacht haben. An Eva Deinert für die Redaktion und Florian Mayhöfer für die Produktion. Ich bin Elisabeth Möckel und Eltern ohne Filter ist ein Podcast für die ARD. Wir hören uns hoffentlich bald wieder, zum Beispiel in ARD Sounds. Ciao! Vielleicht seid ihr ja auch schon bei der nächsten Eltern ohne Filter-Folge dabei. Da treffe ich nämlich Olivia, die sagt, sie ist auch mal eine richtige Scheißmama. Was sicher auch an ihrer Endometriose und den Dauerschmerzen liegt, denn manchmal kann sie halt einfach nicht mehr. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir alle sind ja manchmal Scheißeltern. Vielleicht habt ihr aber auch Bock auf was ganz anderes für die Ohren, dann habe ich jetzt noch einen kleinen Tipp für euch. Im Psychologie-Podcast Wie wir ticken geht es nämlich zum Beispiel um die Frage, warum geraten wir immer bei den gleichen Punkten in Streit und wie durchbrechen wir diese Muster? Es wird also nicht nur wissenschaftlich erklärt, sondern auch Lösungen aufgezeigt, die dann im Alltag helfen. Absolute Empfehlung für uns Eltern. Wie wir ticken findet ihr in ARD Sounds. Den Link packe ich natürlich in die Shownotes.